Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth. Guten Morgen. Menschen, die in Flüchtlingscamps und Krisengebieten leben, haben einen schwierigen Alltag und der ist in Zeiten des Corona-Lockdowns noch viel schwieriger geworden. Das sagt die Diakonie Katastrophenhilfe. Wir berichten gleich. Wir gehen in den Berliner Dom, der ist nämlich in finanzieller Schieflage, weil Spendengelder wegbrechen, auch eine Folge von Corona. Und dann widmen wir uns noch dem Nichtstun. Das ist ein wichtiges Thema des chinesischen Weisheitslehrers Zhuangzi. Millionen Menschen sind derzeit in einer außerordentlich verzweifelten Lage und vom Hunger bedroht. Das hat das evangelische Hilfswerk Diakonie Katastrophenhilfe beklagt bei der Jahrespressekonferenz. In Syrien könnten die Zerstörung von Wohnungen und Getreidevorräten zu einer Hungerkatastrophe führen. Und die Lage im Libanon sei bedrohlich. In fast allen Katastrophengebieten sei das Leben durch Corona noch katastrophaler geworden. Marie Wildermann berichtet.
Die Konsequenzen der Corona-Pandemie sind für die Länder des globalen Südens bzw. für Krisen- und Kriegsgebiete viel dramatischer, als wir es uns hier vorstellen können, sagte die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe Cornelia Füllkrug-Weitzel.
Die Zahl der akut vom Hunger und auch durchaus bis hin zum Hungertod bedrohten Menschen wird sich nach Schätzungen der UN im Laufe der nächsten Wochen und Monate aufgrund von Corona bis zum Jahresende 2020 von 135 Millionen auf 265 Millionen steigern.
Rettungsschirme und soziale Absicherungen gibt es für die Betroffenen nicht. Entsprechend werde sich der Bedarf an Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfen fast verdoppeln, so Cornelia Füllkrug-Weitzel, die auf der Jahrespressekonferenz der Diakonie Katastrophenhilfe ein düsteres Bild zeichnete. Die Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern hätten dazu geführt, dass Menschen ihre Einkommensmöglichkeiten verloren hätten. Viele seien als Tagelöhner existenziell auf die täglichen Einnahmen angewiesen. Für viele Kleinbauern bedeutet der Lockdown, dass Felder nicht bewirtschaftet werden könnten, weil Grenzen geschlossen seien und weder Saatgut noch Düngemittel importiert werden könnten. Auch dort, wo Lebensmittelhilfen dringend gebraucht würden, wie im Jemen, Südsudan oder in Venezuela, könnten sie wegen geschlossener Grenzen nicht geliefert werden. In Ostafrika hat die Krise mehrere Ursachen: Wetterextreme als Folge des Klimawandels, regionale Konflikte.
Dazu kommt die Jahrhundertplage der Wüstenheuschrecken, die tatsächlich in Ostafrika in den vergangenen Monaten über die Felder, Weidegründe und Dörfer hier gefallen sind und nahezu alles kahl gefressen haben und den Kleinbauern die ganze Existenzgrundlage weggefressen haben. Und es sind noch größere Gebiete jetzt in Kenia, Äthiopien oder Somalia davon betroffen. Die Kleinbauernfamilien haben alles verloren und haben auch absolut keine Perspektive mehr, wovon sie eigentlich leben können. Und nun kommt Corona on top. Sie sitzen zu Hause, können auch keine anderen Einnahmequellen erschließen wegen Lockdowns. Da ist also ohne massive Nahrungsmittelhilfe das Leben hunderttausender Familien in dieser Region bedroht.
Im Öffentlichkeitsschatten von Corona Syrien. Das Land hat nach 9 Jahren Krieg nicht einmal mehr ein Gesundheitssystem. 8 von 10 Menschen in Syrien leben in extremer Armut. Etwa 9 Millionen Menschen haben kaum noch etwas zu essen. Für Flüchtlinge, nicht nur für die Syrischen, ist die Situation in zweifacher Hinsicht dramatisch. Grenzschließungen durch Corona haben die Genfer Flüchtlingskonvention außer Kraft gesetzt. Wer bedroht wird, kann nicht mehr das Land verlassen. Und in Flüchtlingslagern, wo die Menschen auf engstem Raum leben, kann sich, wenn es zu einem Corona-Ausbruch kommt, das Virus rasend schnell ausbreiten. Die Diakonie Katastrophenhilfe bekommt, um zu helfen, öffentliche Fördermittel von der Bundesregierung, der EU und den UN. 2019 waren das rund 16 Millionen Euro. Hinzu kommen Spenden, im letzten Jahr 23,9 Millionen.
zweckungebundene Spenden, also Spenden, die nicht mit einem Spendenzweck wie Libanon eingehen, sind dringendst nötig, damit man auf Situationen wie jetzt zum Beispiel Libanon, die dann plötzlich sehr überraschend kommen, wo man noch keine Mittel hat, eingesetzt werden können, also mit denen man schnell und effektiv reagieren kann, mit denen man auch auf solche Katastrophen reagieren kann, von denen sie in ihrem ganzen Leben niemals was hören werden, weil es die internationale Öffentlichkeit niemals erreicht, die aber mindestens genauso verheerend für Menschen sind wie das, was sie öffentlich mitbekommen.
Der Leiter des Asien- und Nahostbereichs, Michael Frischmuth, schilderte, wie sich Corona auf die Arbeit der Mitarbeiter der Diakonie-Katastrophenhilfe in der Zentrale in Berlin ausgewirkt hat.
Aber es ist natürlich schon so, dass wir seit März eine sehr dramatische Veränderung unserer Arbeitsweise erlebt haben. Humanitäre Hilfe, das sind wir einfach gewöhnt, ist von sehr großer Mobilität geprägt. Wir sind sozusagen immer ständig auf dem Sprung. Was kommt über den Ticker gerade rein? Wo ist was los? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir aktiv werden? Wo müssen wir Partner kontaktieren? Jetzt haben wir auf Homeoffice umgestellt hier in Berlin. Unsere Büros vor Ort sind von ähnlichen Maßnahmen betroffen. Lockdowns, Reisen vor Ort zu Projekten, zu Partnern, nahezu unmöglich.
Aber so das Fazit von Michael Frischmuth, trotz aller Einschränkungen lief es erstaunlich gut. Das habe wohl damit zu tun, dass die Diakonie-Katastrophenhilfe als kirchliche Einrichtung seit Jahrzehnten mit einem Netzwerk von Partnern weltweit zusammenarbeite. Und diese Partnerorganisationen vor Ort würden sie gut kennen. Da sei einfach Vertrauen gewachsen über die Jahre. Die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten also nicht zwangsläufig in den Katastrophengebieten vor Ort sein. Vieles ließe sich über Videokonferenzen klären.
Katastrophenhilfe in Zeiten von Corona. Das evangelische Hilfswerk Diakonie hat Bilanz gezogen. Marie Wildermann hat berichtet. Der Berliner Dom ist eines der wichtigsten protestantischen Gotteshäuser in Deutschland. Zurzeit wird er aufwendig saniert, doch der Dom ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Das hat auch mit Corona zu tun, denn der Dom finanziert sich überwiegend aus Spenden von Touristen und Eintrittsgeldern von Veranstaltungen. Und nur ganz wenig Geld kommt aus Kirchensteuern. Jetzt sind Spenden und Eintrittsgeld zu großen Teilen weggebrochen. Carsten Dippel berichtet.
Ein Pfarrer ist kein Manager, sagt Dompprediger Michael Kössling und bringt damit das Dilemma, in dem er sich zuletzt sah, auf den Punkt. Für alle Beteiligten unerwartet trat Kössling Ende Juli von seinem Amt als leitender Geschäftsführer des Berliner Doms zurück. Dabei hatte er dieses Amt erst im Oktober vergangenen Jahres angetreten.
Ich habe gemerkt, dass in dieser Krise, die uns getroffen hat wie eine eiserne Faust, an der Spitze jemand sein muss, der die Kompetenzen hat, angemessen in dieser Krise auf die Herausforderungen zu reagieren. Und ich habe gemerkt, das kann kein Theologe, das kann kein Pfarrer sein, der am Dom für ganz andere Aufgaben da ist.
Leicht gemacht habe er sich die Entscheidung keineswegs, betont Kössling. Als einer von drei Dompredigern wollte er sich aber wieder voll und ganz den Aufgaben als Pfarrer und Seelsorger widmen. Der Berliner Dom hat eine sogenannte Personalgemeinde, die keine Parochie, keine Region umfasst. Jedoch ist die christliche Gemeinschaft am Dom weitergefasst. Auch in den Veranstaltungen, den Orgelkonzerten finde Verkündigung statt, sagt Kössling. Wenn die Touristin die Mittagsandacht besucht und sich angesprochen fühlt, sei das Teil seiner Gemeindearbeit. Es gehe nicht nur um die mit 1700 Mitgliedern ohnehin kleine Kerngemeinde. Der Berliner Dom müsse vielmehr ausstrahlen in die Stadt. Darin liege die eigentliche Stärke des Doms.
Wir müssen jetzt gucken, dass diese Kompetenzen nicht mehr gebunden werden, sondern ich als Pfarrer und Domprediger wieder ganz nah bei den Menschen sein kann. In Seelsorge, in Gottesdiensten, Konfirmandenarbeit. Wir strahlen als kirchlicher Ort, wenn alle verfügbare pastorale Kompetenz da ist, wo sie hingehört, nämlich am Menschen.
Es ist wohl auch ein Eingeständnis. Der Rücktritt Kösslings wirft ein Licht auf die äußerst prekäre Situation des Berliner Doms. Unternehmerisch selbstständig generieren sich seine Einnahmen weitgehend aus Spenden, Veranstaltungen, Eintrittsgeldern. Ganze 3% seines 7-Millionen-Etats stammen aus Kirchensteuern. Durch die Corona-Einschränkungen sind nun fast 90% seiner Einnahmen weggebrochen. Beinahe ein Totalverlust. Dabei sind die Aufgaben, auch die finanziellen, gewaltig. Zurzeit werden Dom und Hohenzollerngruft aufwendig saniert. Eine solche Krise, sagt Michael Kössling, war nicht abzusehen. Man merkt dem engagierten Pfarrer an, wie wichtig ihm die geistlichen Aufgaben sind und wie sehr ihn am Ende doch die Funktion als Geschäftsführer eines Quasi-Unternehmens in der Krise überforderte. Stefan Harmening, Vorsitzender des Domkirchenkollegiums, hat Verständnis für den Schritt Kösslings. Auch ihm bereitet die prekäre finanzielle Lage des Doms Sorge.
Aber wir dürfen nicht finanzielle Fragen unser Denken so dominieren lassen, dass wir andere, mindestens ebenso wichtige Themen vergessen. Wie erreichen wir unter den strengen Hygienebedingungen unsere Gemeinde? Wie helfen wir Menschen in ihrer Einsamkeit? Wie können wir Ängste auflösen, die unsere Gemeindeglieder nicht vor die Tür gehen lassen?
Bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin wolle man sich nun die nötige Ruhe geben. Es gehe darum, den Dom sowohl im wirtschaftlichen als auch theologisch-kirchlichen Bereich zukunftsfähig zu machen. Vielleicht ist der Rücktritt Michael Kösslings auch ein Weckruf für alle Beteiligten, ganz grundsätzlich über Finanzierung und Aufgabe des Berliner Doms nachzudenken.
Das ist jetzt durch die Entscheidung eine Realität, die wir vielleicht auch in der Krise lernen müssen, dass das, was wir uns vor der Krise überlegt haben, in der Krise nicht trägt und nicht richtig ist und dass dann auch nach der Krise, glaube ich, dann nochmal variiert werden muss.
Der Berliner Dom in finanzieller Schieflage, Carsten Dippel hat berichtet. Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und jetzt geht es hier ums Nichtstun. Das Nichtstun und der Umgang mit der Natur, das sind die großen Themen des chinesischen Weisheitslehrers Zhuangzi. Er hat den Satz geprägt, tue das Nichtstun und nichts bleibt ungetan. Zhuangzi lebte im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und er kannte sich auf fast allen Wissensgebieten aus. Und er spießt immer wieder die Äußerungen seines Kollegen auf von Konfuzius. Denn das Denken des Konfuzius war ihm viel zu autoritär. Zhuangzi hat Hermann Hesse beeinflusst und Martin Buber und bis heute lesen Tai Chi-Gruppen seine Texte. Levent Aktoprak.
Wer einzuschätzen weiß, was die Natur bewirken kann und einzuschätzen weiß, was der Mensch bewirken kann, ist vollkommen. Wer einzuschätzen weiß, was die Natur bewirken kann, lebt mit der Natur. Wer einzuschätzen weiß, was der Mensch bewirken kann, weiß damit, was sich wissen lässt und nähert sein Wissen mit dem, was sich nicht wissen lässt.
klingt nach zeitgemäßem Klimaschutz, ist jedoch älter als 2000 Jahre. Der Philosoph Zhuangzi, von dem diese Zeilen stammen, soll zwischen 369 bis 286 vor unserer Zeitrechnung gelebt haben. Die Natur ist ein zentrales Thema der Daoisten. Für sie ist ein Leben in Harmonie und Gleichgewicht mit der Natur stets erstrebenswert. Davon inspiriert war auch Zhuangzi. Für ihn war es wichtig, die Abläufe in der Natur zu erkennen und mit ihrer Kraft zu arbeiten, anstatt sich ihr entgegenzustellen.
Es gibt einen Kernsatz oder tue das Nichtstun und nichts bleibt ungetan. Und es gibt von dieser Kurzformel gibt es ganz verschiedene Lesarten und Interpretationsrichtungen. Manche sagen, dieses Nichtstun bedeutet, handle nicht gegen die Natur. Das ist eine sehr alte Interpretation.
Für den Verleger und Übersetzer Viktor Kalinke, der sich seit seiner Jugend mit chinesischer Kultur, Sprache und Geschichte beschäftigt, hat die Aufforderung, tue das Nichtstun und nichts bleibt ungetan, des altchinesischen Philosophen und Dichters Zhuangzi durchaus auch eine politische Bedeutung.
Inmitten der Kriege, die damals auch sehr häufig geführt wurden zwischen den einzelnen Fürstentümern, geht es darum, dass der Staat ermöglicht, dass die Menschen in Unbekümmertheit und Muse leben können, also dass sie sich entfalten können. Und das ist die Idee der individuellen Freiheit als Qualitätssiegel einer guten Regierung. Und als Forderung aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, das fand ich das schon sehr umwerfend.
Zhuangzi soll aus ärmlichen Verhältnissen stammen, verheiratet gewesen sein, in einem Lackbaumgarten gearbeitet und höhere Posten abgelehnt haben, heißt es vage in den historischen Quellen. Politische Unruhen, soziale Ungleichheit und geistige Umbrüche bestimmten jene Zeit, sagt Viktor Kalinke und ergänzt:
Diese Zeit der streitenden Reiche, in der die einzelnen Fürstentümer um die Vorherrschaft kämpften, auf dem Gebiet des heutigen China, war zugleich die Zeit der sogenannten 100 Schulen, in der verschiedene Philosophen versuchten, ihre Anschauung als Strategie im Kampf um die Vorherrschaft zu verkaufen an den jeweiligen Fürsten. Was man nicht sagen kann, dieses Fürstentum, dieser Staat, diese Region hat diesen Glauben oder folgt dieser Philosophie, sondern das war eher auf Personen gemünzt und nicht auf Regionen oder Staatsgebilde und glich auch nicht einer Konfession, an die man geglaubt hat.
Trotz militärischer Konflikte gehörte die damalige Zeit in China geistesgeschichtlich zu einer der interessantesten Epochen, so Kalinke. Wie im antiken Griechenland lagen die Philosophen im Wettstreit und auch Zhuangzi wetteiferte mit. Und meistens soll Zhuangzi als Sieger hervorgegangen sein, heißt es bei einem chinesischen Historiker. Im Weiteren soll es kein Gebiet gegeben haben, auf dem er sich nicht auskannte, und dabei hätte er sich in der Hauptsache auf die Sprüche von Laozi bezogen. Als begnadeter Dichter und Wortkünstler soll er vor allem die Konfuzianer bloßgestellt und mit feinem Spott überzogen haben. Nach Meinung des China-Experten Kalinke lehnte Zhuangzi die Ideologie, die Tugendlehre Konfuzius ab, die auf Autoritäten und Autoritätshörigkeit angelegt sei.
In dem Bild, das Konfuzius von der Gesellschaft entworfen hat, spielen Hierarchien eine große Rolle. Also an der Spitze des Staates steht der Fürst oder der König, dann folgen die Beamten, es folgt der Ehemann vor der Ehefrau, der älteste Bruder vor dem jüngeren Bruder, und die Bewahrung und Einhaltung aller gesellschaftlichen Beziehungen entsprechend des zugewiesenen Platzes in der Hierarchie ist ein Hauptmerkmal der konfuzianischen Lehre und hat auf der einen Seite über die Jahrhunderte zur Stabilität der Dynastien beigetragen, war daher für die Herrschenden auch nützlich. Und andererseits hat es auch zur Verkrustung beigetragen. Und nach meinem Eindruck ist der autoritäre Ansatz, den die Kommunistische Partei verfolgt und was wir jetzt auch unter Präsident Xi ganz aktuell erleben, nicht sehr weit entfernt von dem, was Konfuzius gelehrt hat.
Wer mit Ungerechtigkeit Gerechtigkeit anstrebt, dessen Gerechtigkeit bleibt ungerecht. Wer mit Unglaubwürdigem Glaubwürdigkeit anstrebt, dessen Glaubwürdigkeit bleibt unglaubwürdig. Der Kluge handelt nur, wenn es dafür einen Anlass gibt. Der Vergeistigte, wenn er daran glaubt. Der Kluge übertrifft den Vergeistigten nicht. Das ist schon lange so. Der Dumme beschränkt sich darauf, was er bei anderen sieht.
Zhuangzis Kritik an Kultur, Sitten und Bräuchen hielt sich in Grenzen und dennoch war er ein Freigeist. Ein Grund, warum er nicht wie die anderen Philosophen um die Gunst der Herrschenden buhlte. Er strebte nicht an, ihr Ratgeber zu sein und dafür belohnt zu werden. Er wollte sich nicht von Königen und Fürsten noch sonstigen großen Männern binden lassen. Er blieb seinen Maximen treu, wie Viktor Kalinke sagt. Die Freiheit, nichts Besonderes zu tun, die Freiheit, sich selbst zu folgen, die Freiheit, mit der Natur zu leben. Die Bedeutung der individuellen Freiheit bei Zhuangzi ist groß. Bereits im ersten Kapitel des 456 Seiten starken Buches Zhuangzi, das Buch der daoistischen Weisheit, hebt er in einem mythologischen Gleichnis die individuelle Freiheit als ein hohes Gut hervor. Und diese Publikation mit 33 Kapiteln wird so wie die Sammlung Dao De Jing, die dem legendären Philosophen Lao Tzu aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zugesprochen wird, als Grundbuch des Daoismus gesehen.
Was heißt, natürliche Unterschiede auszugleichen? Es heißt, wer Recht hat, hat Unrecht. Was so ist, ist nicht so. Wenn das, was so ist, wirklich so wäre, würde es sich so sehr von dem unterscheiden, was nicht so ist, dass keine weiteren Argumente angeführt werden müssten. Vergiss die Jahre, die dir zum Leben bleiben. Vergiss die Rechtschaffenheit. Brich auf ins Grenzenlose und wohne im Grenzenlosen.
Zhuangzi hat als anspruchsvoller Dichter des alten Chinas mit seinen Gleichnissen, Parabeln, Allegorien und Dialogen nicht nur westliche Intellektuelle wie Martin Heidegger oder Schriftsteller wie Hermann Hesse in den 1920er Jahren inspiriert, sagt Kalinke, sondern auch als Philosoph mit seinen Konzepten zur Meditation dem Buddhismus wesentliche Impulse gegeben.
Man kann sagen, dass in späteren Jahrhunderten, als der Buddhismus von Indien über die Seitenstraße nach China eingewandert ist und dann als Chan-Buddhismus, später dann in Japan als Zen-Buddhismus Verbreitung fand, dass dort auch Techniken, die Zhuangzi beschreibt in seinem Buch, wieder aufgegriffen wurden. Beispielsweise das geistige Fasten, also dass es darauf ankommt, das, was man gelernt hat, mühsam in Schule und Universität zu vergessen, um wieder frei zu werden. Also Meditationstechniken, die eine Voraussetzung bilden, den Geist zu lehren, sozusagen die innere Freiheit zu schaffen zur Meditation.
Zhuangzis lehrhafte Erzählungen, tiefsinnige Anekdoten und philosophische Dialoge findet man auch in der modernen westlichen Psychotherapie wieder, ebenso auch in Tai-Chi-Schulen. Dort werden Texte des altchinesischen Denkers für meditative Übungen verwendet. Im asiatischen Raum genießt Zhuangzi als Philosoph hohes Ansehen. In Taiwan beispielsweise wird er auch als daoistischer Heiliger verehrt. Besonders sei die Wirkung auf die chinesische Sprache, sagt Kalinke. Zhuangzi sei in dieser Hinsicht der chinesische Goethe.
Ein chinesischer Weisheitslehrer, der die Freiheit liebte, Levent Aktoprak über den Philosophen und Daoisten Zhuangzi. Das war's bei Tag für Tag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten übernimmt hier mein Kollege Jan Tengeler mit dem Marktplatz. Da geht's um Carsharing. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.